Viele Leute sind sich gar nicht im Klaren darüber, wo die Stärken und Schwächen ihres eigenen Unternehmens liegen.
Sagt Dr. Hans-Georg Jensen. Der ehemalige geschäftsführende Vorstand des BDVM spricht damit eine Tatsache an, die beim Verkauf des eigenen Maklerhauses absolut zentral ist. Und deswegen sprechen wir es hier bei AskConvert auch an. Wie gewinnt ein Inhaber Klarheit darüber, wo die Stärken und Schwächen seines Maklerhauses liegen? Und welche Vorgehensweisen können beim Verkauf des Bestandes überhaupt erfolgreich sein? Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum AskCompact Online Talk. Ich bin Alexander Ströhl, Chefredakteur beim Fachmagazin AskCompact. Ja, und für diese bedeutenden Fragen mit an Bord habe ich zwei Top-Experten, die hier und heute gerne ihr Wissen teilen, um ein wenig Licht ins Dunkel bei einer erfolgsversprechenden Bestandsübertragung zu bringen. Und deshalb begrüße ich zum einen Dr. Frank Baumann, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Sozietät Wolter Hoppenberg, und zum anderen Dr. Hans-Georg Jensen, Rechtsanwalt und ehemaliger geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler. Beginnen wir mit einer Herausforderung beim Bestandsverkauf, nämlich dem Marktplatztest. Sie kennen den Begriff nicht, Sie haben noch nie von ihm gehört, dann wird es jetzt interessant. Und ich gebe damit das Mikrofon an Herrn Baumann und an Herrn Jensen weiter. Was also hat es mit dem Marktplatztest auf sich?
Ja, vielen Dank, lieber Herr Ströhl, grüße Sie, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich habe vor kurzem, lieber Hans-Georg, gesehen, da ist die aktuelle Studie der KfW veröffentlicht worden, Jahre 2024, ein extrem hoher Anteil an jungen Menschen kann es sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Bis 40% werden da genannt. Habe ich natürlich mal geschaut, wie sieht es eigentlich mit der Altersstruktur der Versicherungsmakler aus? Und wenn man einmal in die Veröffentlichung vom Versicherungsboten reinschaut, durchschnittliches Alter des Versicherungsvermittlers 51, Focus Money spricht sogar von 53 beim Versicherungsmakler. Da stellt sich natürlich die Frage, wie gehen denn die Versicherungsmakler mit dieser Situation um, wenn wir auf der einen Seite eine stark alternde Vermittlerschaft haben, auf der anderen Seite gibt es kaum Chancen, mit dem eigenen Nachwuchs innerhalb der Familie, innerhalb des Unternehmens eine Unternehmensfortführung zu gewährleisten. Ja, wie läuft das dann in der Praxis bei den Maklerunternehmen? Was treibt die Kolleginnen und Kollegen da um?
Ja, lieber Frank, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, die noch dadurch zusätzlich an Brisanz erhält, dass man ein Verkauf des Maklerunternehmens oder des Bestandes ja auch in der Regel nur einmal im Leben macht als Inhaber eines Maklerunternehmens. Und dass man sich darauf auch nicht richtig, also durch ein Buch, was in der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben steht, auch vorbereiten kann, sondern man muss sehen, wie man da am geschicktesten vorgeht. Und wir hatten ja dieses Stichwort Marktplatztest auch schon genommen. Das spiegelt die Situation wider, dass jemand sein Unternehmen gerne veräußert. Und nehmen wir mal an, er findet einen Käufer. Wir kommen gleich zu der Frage, wie das am besten geht. Aber er veräußert das und der Veräußerer macht etwas mit dem Unternehmen. Er schleift das Unternehmen, er entlässt alle Leute oder was weiß ich, wie er das tatsächlich handelt. Und dann geht man über den Marktplatz, am besten klassisches Rollenbild mit seiner Frau an einem Sonnabend und trifft seinen ehemaligen Mitarbeiter und der ist total enttäuscht. Man selbst zieht ja in der Regel, wenn man ein solches Unternehmen verkauft, auch nicht nach Australien, sondern bleibt in seinem gewohnten Umfeld. Und meine Erfahrung zeigt, dass ein ganz großer Teil der Versicherungsmakler ihre Kunden natürlich aus einem bestimmten Umfeld gewinnt, entweder aus einem örtlichen Umfeld oder aus einem strategischen Umfeld. Das heißt, wenn ich Spezialmakler für die Bauindustrie bin, dann bewege ich mich in der Bauindustrie. Wenn ich ein Makler bin, der allgemeines Geschäft macht, also Privat und Gewerbe, dann wird das eher das Geschäft sein, was in einem örtlichen Umfeld ist. Und das heißt, man trifft dann seine Kunden, die man laufend über Jahre betreut hat, dann auch immer wieder und man kann dem auch nicht ausweichen. Nicht? Die Kunden werden ja zum Teil im Tennisclub, im Hockeyclub, im Fußballclub, im Handballclub, in der Partei, in der Kreisversammlung, im Jagdverein oder was weiß ich wo geworben. Und das muss man alles bedenken, an wen man sein Unternehmen nachher verkauft. Äußern möchte, was das mit seinem eigenen sozialen Umfeld macht. Das ist der erste Schritt, den man bedenken muss. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, wenn man dann sagt, ich möchte gerne, dass das Unternehmen in einer Struktur weiter betrieben wird, die der Struktur ähnelt, die ich hier auch bereits habe. Dann führt das natürlich dazu, dass ganz bestimmte Käufer eher ausscheiden, wenn man Verkäufer ist. Stichwort, Herr Müntefering nannte das so schön Heuschrecken, nicht? Also Großinvestoren, die einfach die Sachen aufkaufen, versuchen das Geschäft auf die Maschine zu ziehen, ob man dann damit glücklich wird oder nicht, das ist dann ein Punkt. Aber wenn man das nicht will, dann muss man natürlich auch andere Interessenten für sein Unternehmen überhaupt suchen. Und da kommen dann natürlich in erster Linie auch die eigenen Mitarbeiter in Frage, die aber sehr häufig, und das ist das große Problem, eher ein Finanzierungsproblem haben. Das korrespondiert auch damit, dass sehr viele Versicherungsmakler erst sich sehr spät überlegen, überhaupt das Unternehmen zu veräußern, so dass man eine langfristige Überführung natürlich auch schlechter hinkriegt, wenn der Veräußerer schon 65 ist.
Das ist natürlich etwas, was man auch aus vielen anderen Lebenssituationen kennt, wenn man weitreichende Lebensentscheidungen trifft. Das sind ja ganz weitreichende Entscheidungen für die Kunden und für die eigenen Mitarbeiter. Da müssen die sehr gut vorbereitet werden. Ich weiß aus meiner eigenen Praxis, dass das ja auch durchaus ein wirtschaftliches Thema ist, denn je später ich mit der Vorbereitung anfange, umso schwieriger wird es dann sicherlich auch, meine eigenen Preisvorstellungen als Verkäufer zu realisieren, weil ich dann unter großen Zeitdruck gerate. Was meinst du denn, was ist denn der Zeithorizont, den man braucht, um sich überhaupt ja, vernünftig und auch erfolgversprechend mit dieser Thematik beschäftigen zu können? Ich habe in dem Zusammenhang gelesen, dass gerade beim Verkauf von Landarztpraxen interessanterweise eine Umfrage gemacht worden ist, die besagt, dass 60% aller Patienten bei der Entscheidung, ob sie bei dem Arzt bleiben wollen, vor allen Dingen auch Wert auf eine große und gute Kommunikation legen.
Ja, daran scheitert das sehr häufig auch, sowohl die interne Kommunikation als auch die zu den Kunden. Das ist natürlich also auch gerade was die Kunden betrifft eine gewisse Gefahr, denn wenn man sagt, hör mal zu, lieber Kunde, ich möchte gerne mein Unternehmen veräußern und das soll auch demnächst passieren. Dann öffnet man natürlich auch Konkurrenten Tür und Tor, dass die auf den Kunden zugehen. Und insoweit ist das sicherlich also auch ein Punkt, den man wirklich sehr, sehr gut überlegen muss. Aber wir waren beim zeitlichen Horizont und diesen zeitlichen Horizont würde ich zwischen 3 und 5 Jahren ansiedeln. Warum? Erster Punkt ist, viele Leute sind sich gar nicht im Klaren darüber, wo die Stärken und Schwächen ihres eigenen Unternehmens liegen, des Bestandes. Das hat sich ja organisch entwickelt. Man hat ein schönes Markenunternehmen mit 5 bis 10, 15 Leuten. Alles läuft. Und man hat sich so sehr daran gewöhnt, dass man sich gar nicht vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet, wo die Schwerpunkte ganz genau sind, was das auch in der Bewertung für Auswirkungen hat. Ich mache ja auch Maklerbewertung und da macht es sicherlich Sinn, dass man an einem Mal macht und dann kriegt man Stärken und Schwächen des Unternehmens, auch der Kostenstrukturen und so weiter gut aufgeblättert, sodass man dann auch eine Zeit hat, sein Unternehmen erstmal überhaupt auch auszutrimmen. Daran fehlt es bei vielen Leuten auch. Meine Erfahrung deutet darauf hin, dass sehr viele Markenunternehmen zum Beispiel zu viel mitarbeitende Familienangehörige haben mit zu viel Dienstwagen. Die Dienstwagen insgesamt vielleicht einen Tick zu groß sind, um da richtig auch gut in den Zahlen dazustehen. Und das hängt auch damit zusammen, dass für viele der Ausweis von Gewinnen nicht total erstrebenswert ist. So will ich das mal vorsichtig formulieren. Während natürlich dann, wenn man einen Käufer hat, der auch eine Finanzierung braucht und der mit den Unterlagen einer Bewertung dann eben auch zu einer Bank geht, natürlich auf einen solide ausgewiesenen Gewinn sehr viel Wert legt. Deshalb nehme ich immer als Benchmark auch den Betriebsvergleich, wenn es darum geht, zu bewerten, wie ein Maklerunternehmen dasteht. Und wenn man dann seinen idealen Käufer gefunden hat, auch eine relative Einigkeit über den Kaufpreis gewonnen hat, dann ist das sicherlich ratsam, dass Sie eine vernünftige Überführung dann das auch machen. Das bedeutet, dass man die 20 größten Kunden oder vielleicht auch noch mehr persönlich aufsucht, dass man eine Weile auch parallel zueinander oder miteinander arbeitet, damit auch der Kunde sich daran gewöhnen kann. Denn häufig ist es so, dass wenn man seinen Nachfolger vorstellt, dem Kunden, dass der Kunde dann sagt, hallo, auch ich bin ja so ähnlich alt wie du und auch ich habe hier einen Nachfolger im Unternehmen, den holen wir jetzt mal mit dazu. Der kommt dann mit rein und sagt, also er hätte Wirtschaft studiert und da sei auch jemand anders, der sei zu einem extremen Großmakler gegangen und der sagt, das wird alles ausgeschrieben heute. Und schon hat man eine ganz andere Kundenbeziehung, ein ganz anderes Kundengespräch. Und das sollte man sinnvollerweise nicht auf den letzten Drücker führen, sondern das sollte man in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen machen. Deshalb ist das, was du gesagt hattest, Frank, dass man dafür Zeit braucht, wichtig. Ähnlich ist es ja auch bei den Rechtsanwälten.
Ja, in der Tat, das ist auch bei uns sicherlich genauso. Es kommt ja immer wieder vor, dass auch wir Kollegen nicht nur von Grund auf ausbilden und sie langsam an Mandanten heranführen, sondern manchmal ist es so, dass ein Kollege von auswärts kommt, einen Mandantenstamm mitbringt und dann eben halt auch erreichen möchte, dass er den Mandanten schon überführt und man auf der anderen Seite dann wirtschaftlich eine Regelung dazu trifft. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man lange Zeit einen solchen Übergang vorbereitet und die Mandanten darauf vorbereitet, dass sie neue Ansprechpartner bekommen, damit natürlich auch die Verlässlichkeit für den Käufer da ist, dass die Mandanten dann bei einem bleiben. Was mich bei dem, was du eben gerade gesagt hast, lieber Hans-Georg, so nachdenklich gemacht hat, ist, erinnert das eigentlich so ein kleines bisschen auch an eine Hochzeit. Da ist es ja auch so, man macht sich schön, man bringt sich in Form, damit man für den schönsten Tag idealerweise des Lebens dann auch seine beste Performance hat. Das zieht sich ja durch alle Bereiche, durch den eigenen Körper, durch die Kleidung und was weiß ich, was alles noch in dem Zusammenhang organisiert werden muss. Ich kann mich damals erinnern, dass wie eine Vielzahl Wedding Planner gab es damals noch nicht, aber eine Vielzahl von Ratgebern natürlich auch hatten, die wir auch gerne in Anspruch genommen haben. Und ich frage mich, ob man bei dem, was du ja eben gerade beschrieben hast, eigentlich überhaupt in der Lage ist, diese Vorbereitung selbst zu bewerkstelligen, weil einem vielleicht auch der objektive Blick auf das Unternehmen fehlt und man vielleicht sich die Übertragung des Unternehmens vielleicht zu leicht vorstellt oder man tut sich vielleicht auch schwer damit, weil es eben das Lebenswerk ist, über das man dann selbst bestimmen muss. Und manchmal ist es ja so, ich erlebe das ja auch in der anwaltlichen Praxis so, dass dann, wenn jemand anders Entscheidungen trifft, es für den Mandanten viel leichter ist, weil er dann zu der Person, die entscheidet, Vertrauen hat. Aber er muss eben die Entscheidung nicht selbst treffen. Das wird einem vorgegeben. Wie würdest du das einschätzen? Ist das nicht auch dann so, wenn man dann doch über einen so langen Zeitraum Vorbereitung treffen muss, dass man dafür eigentlich auch jemanden braucht, der einem da hilft?
Ja. Auf jeden Fall, gerade bei Sachen, bei denen man keine laufende Erfahrung hat. Wenn man natürlich das 40. Maklerunternehmen übernommen hat als Erwerber, hat man Erfahrung, aber die meisten Leute haben das ja nicht. Da ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man sich rechtzeitig vorher fachmännischen Rat besorgt. Stichwort Hochzeit, um die Hochzeit, nicht die Übergabe des Unternehmens oder die Vereinigung mit einem anderen Makler sehr vernünftig dann auch zu gestalten, weil man sich ja nicht einfach verabschiedet. Und da sind wir wieder beim Anfang unseres Marktplatztestes. Egal was passiert, man lebt weiterhin in seinem Umfeld und das sollte man dann eben auch vernünftig gestaltet wissen.
Ja, Herr Baumann, Herr Jensen, vielen Dank für Ihre Expertise. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen unser heutiges Gespräch rund um das Thema Marktplatztest weitergeholfen hat und Ihnen auch die ein oder andere Frage beantwortet hat, wie denn der erste Schritt bei der Bestandsübertragung erfolgen kann. Aber das soll es an dieser Stelle ja von uns noch nicht gewesen sein, denn weitere Fragen rund um das Thema Bestandsübertragung, die existieren ja trotzdem, ne? Nämlich etwa, was macht mein Maklerhaus überhaupt für Käufer interessant? Und über dieses Thema wollen wir dann in der nächsten Episode dieses Askompakt Online Talks sprechen. Und von daher, lieber Herr Baumann, lieber Jensen, vielen Dank für Ihre Expertise. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit uns.
Ja. Herzlichen Dank und alles Gute.
Ciao. Gleiches von mir. Tschüss.